Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Schlagzeilen der Weltwirtschaft mit unserem Investor Leonard, von uns genannt Leni Fischer. Mein Name ist Roman Zeller und ich glaube, Leni, du bist mit mir einig, dass wir sofort unverzüglich über diese One Big Beautiful Bill von Donald Trump sprechen müssen. Er hat sie durchgebracht. Das House of Representatives hat sie angenommen. 218 zu 214 Stimmen, wie ich da gelesen habe. Dieses Herzstück der Trumpschen Wirtschaftspolitik. Wie schätzt du die ein? Stimmst du da in diesen Abgesang, in diesen kritischen Abgesang der Medien mit ein? Oder siehst du da auch was Positives dahinter?
Roman, lass mich nochmal damit anfangen, dass ich gerne wiederholen will, was wir schon mal zu Donald Trump gesagt haben. Donald Trump hat einen Punkt erreicht, wo die Medien ihn kritisieren, egal was er macht. Mhm. Und darum sage ich immer, wenn morgen Donald Trump übers Wasser laufen würde, würden die Medien schreiben, der Mann kann ja nicht mal schwimmen. Mhm. Das heißt, die Analyse aller Dinge, die Donald Trump macht, ist mehr davon getrieben, ihn abzulehnen, ihn um jeden Preis irgendwie schlecht zu machen, als von vernünftiger Analyse. Mhm. Von daher bin ich sicher nicht der Auffassung, dass die Dinge stimmen, die über ihn und dieses Gesetz verbreitet werden. Mhm. Das Interessante an diesem neuen Steuerregime, das er dort einführt, ist, dass es eigentlich der dritte Teil einer Gesamtstrategie ist. Donald Trumps wirtschaftspolitische Strategie steht auf drei Säulen. Die erste ist Deregulierung. Das hat er übrigens sehr viel mehr gemacht, als wir das hier mitbekommen. Das war auch die Zeit, als Elon Musk mit seinem großen Doge-Projekt einfach ganze Teile der Washington-Bürokratie einfach rausgeschmissen hat. Im wahrsten Sinne des Wortes über Nacht. Er hat sehr stark dereguliert. Das zweite ist, er hat seine Zollpolitik, weil er zutiefst der Auffassung ist, dass Amerika eben, naja, diese ständigen Leistungsbilanzdefizite hat, die daher kommen, dass er glaubt, dass Länder wie China eigentlich Amerika ausnutzen als Exportmarkt und damit dem Land langfristig schaden, wie man auch immer dazu stehen mag. Und das Dritte ist, dass er sagt, ich werde zwar Zölle erhöhen, aber dafür werde ich die Steuern senken. Mhm. Und der Big Beautiful Bill hat zwei Komponenten. Die erste Komponente ist, dass er Steuersenkungen, die er mal in seiner ersten Amtszeit eingeführt hat, jetzt sozusagen endgültig bestätigt. Und das Zweite ist, dass er nochmal eine Reihe von Maßnahmen macht, die dazu führen sollen, dass in Amerika mehr investiert wird. Die Kritik an seinem Gesetz basiert auf zwei Argumenten. Das Erste ist, es wird immer wieder behauptet, er würde insbesondere den Reichen helfen. Ja gut, das liegt aber daran, dass wenn du die Steuern senkst, die Reichen immer überproportional davon profitieren. Aber seine Steuersenkung geht schon weiter, als nur die Reichen zu unterstützen. Insbesondere hat er sehr viele vereinfachte Steuergesetze gemacht, die Unternehmen einen Anreiz geben sollen zu investieren. Mhm. Sodass du zum Beispiel deine Investitionen sofort von der Steuer abschreiben kannst. Das ist übrigens ein kleiner Trick der Republikaner, die sagen, damit kann eine demokratische Regierung in 3 Jahren meine Steuersenkung nicht mal mehr zurücknehmen, denn die Sofortabschreibung heute hat ja stattgefunden, die kannst du sozusagen nicht mehr rückgängig machen. Mhm. Und die zweite Kritik ist, dass er damit das sowieso schon sehr hohe Staatsdefizit in Amerika nochmal erhöhen wird. Also nur mit ihm das bewusst ist, Amerika hat vor ungefähr 20 Jahren einen Schuldenstand von 40% am Bruttosozialprodukt gehabt und ist heute bei 100%. Das kann man nicht Donald Trump anhängen. Da hat Obama, Bush, alle, die dazwischen waren, Joe Biden, irgendeinen eigenen Anteil. Aber wo sie jetzt schon bei 100% sind, geht er nochmal hin und senkt die Steuern nochmal. Das heißt, er erhöht potenziell das Defizit nochmal. Das Argument von Trump ist, nein, mit dieser Steuersenkung werden wir Investitionen auslösen. Zugleich Beenden wir die Ausnutzung Amerikas durch das Ausland und wir deregulieren, das wird einen Wirtschaftsaufschwung erzeugen. Und dieser Wirtschaftsaufschwung, der wird zu mehr Steuereinnahmen führen. Die Kritik ist, ob das kommt oder nicht, wissen wir nicht. Was aber sicher ist, er wird das Defizit nochmal erhöhen. Und das zu einer Zeit, wo Amerika schon ein gigantisches Defizit hat. Entschuldigung, dass ich das so ein bisschen ausholend erkläre, weil die Kritik daran ist zu einfach. Aber es ist eine Wette. Im Grunde genommen ist es eine Riesenwette, die Donald Trump eingeht auf die amerikanische Wirtschaft.
Und glaubst du, also die, wenn ich dich richtig verstehe, dann ist das eigentlich auch eine Schuldenerhöhung, eine weitere Verschuldung. Das ist ja hochinteressant, die Amerikaner und ihre Schulden. Glaubst du, das könnte diese Wette, die du jetzt eben benannt hast, die könnte am Ende aufgehen, weil es eben die Amerikaner sind und weil eben der Ansatz oder ja, der Approach vom Amerikaner zu den Schulden eben anders ist als derjenige der Europäer, die ja total konservativ sind und extrem schuldenavers sind, wohingegen die Amerikaner eben nicht.
Ja, okay, okay. Wer in Europa ist schuldenavers?
Nein, die
Schweizer Befragung. Vielleicht, aber ja. Sonst doch niemand in Europa.
Aber glaubst du, diese Wette könnte am Ende aufgehen, weil eben die Amerikaner ein anderes Schuldenmanagement haben, einen viel offeneren, viel verschuldensfähigeren oder Approach zu Schulden?
Nein, die Amerikaner kommen damit weg, weil sie die Nummer 1 Nation im Westen sind. Der Schuldenstand ist jetzt über 100% des Bruttosozialprodukts und nähert sich damit italienischen Verhältnissen an. Und das funktioniert deshalb, weil die ganze Welt amerikanische Dollar braucht als Reservewährung, weil die ganze Welt in Amerika investieren will. Und das muss man aber auch sagen, weil Amerika die leistungsfähigste, dynamischste Wirtschaft in der westlichen Welt ist. 8 von 10 KI-Systemen, also künstliche Intelligenzsysteme, sind in Amerika. Im Bereich Militärtechnologie, Wirtschaftstechnologie, Digitalisierung, was du auch nennen willst, ist Amerika auf eine Art und Weise führend, insbesondere gegenüber Europa, das fast ohne Ausnahme ist. Ich glaube persönlich, dass Trump zu weit geht. Ich glaube, dass er die amerikanische Schuldenfähigkeit bis an die Grenze überreizt. Aber lass es mich mal ein bisschen ironisch sagen. Amerika wird damit bis zu einem gewissen Punkt wegkommen und im schlimmsten Fall werden die Zinsen in Amerika ein bisschen steigen. Aber die amerikanische Realwirtschaft ist in der Lage, damit umzugehen. Die Probleme liegen in Europa. Nicht umsonst ist die Finanzministerin Englands in Tränen ausgebrochen im Parlament. England ist das Land, das zum völlig am Ende ist. Der Präsident, der Prime Minister von England möchte Weltpolitik machen, Putin bekämpfen, die Militärausgaben erhöhen, aber er kann es nicht bezahlen. Und seine eigene Regierung hat gegen ihn rebelliert, also seine Parlamentsabgeordneten, weil er sagte, wir werden die Rüstung aufbauen, aber wir werden die Sozialleistungen kürzen. Jetzt werden die Sozialleistungen nicht gekürzt, die Rüstung wird aufgebaut. Also diese Obsession der Medien mit Amerika verstehe ich nicht, weil die wirklichen Probleme sind nicht in Amerika. Ob Donald Trump recht oder unrecht hat, woman, weiß ich nicht. Ich halte das wirklich für eine Wette. Ich habe mich noch nicht entschieden, ob das gut ausgeht oder nicht. Ich glaube, dass er es übertreibt, wenn du mich persönlich fragst. Aber Amerika ist nicht das Problem. Das Problem liegt vor der Haustür. Eine sozialistische Regierung in England, die nichts mehr organisiert kriegt. Das Problem liegt in Europa. Eine Ansammlung von Staaten, deren Schuldenlevel nicht anders ist als der in Amerika, und die jetzt auch alle entschieden haben, wir werden jetzt aufrüsten, aber sonst werden wir nichts verändern. Also ich verstehe die Obsession der Massenmedien mit Amerika nicht, weil Amerika ist nicht das größte Problem der Wirtschaft der westlichen Welt.
Was sollte, also was würdest du Europa raten? Was wäre da jetzt angezeigt, auch als Antwort auf diese One Big Beautiful Bill?
Deregulieren. Ich meine, wir vergessen, alle gucken sich Amerika an und sagen, Donald Trump hat diesen One Big Beautiful Bill gemacht und damit steigen die amerikanischen Staatsschulden. Zunächst mal wissen wir das nicht. Die These der Trump-Anhänger ist, damit wird es mehr Wirtschaftswachstum geben und dann gehen die Staatsschulden sogar runter. Das ist die alte Ronald Reagan-Theorie aus den 80er Jahren. Ich glaube nicht, dass die Trump-Anhänger recht haben, aber ich glaube auch nicht, dass die großen Trump-Kritiker hier wirklich einen Punkt haben, dass Amerika jetzt pleite geht, weil Donald Trump noch einmal die Steuern senkt. Mhm. Europa hat seit 30 Jahren ein geringeres Wirtschaftswachstum als Amerika. Europa hat eine überregulierte Obsession seiner Brüsseler Elite. Europa hat mit der Ausnahme von Deutschland ein Riesenschuldenproblem. Frankreich hat ein Schuldenproblem, Italien hat ein Schuldenproblem. Also große Volkswirtschaften in Europa haben ein riesiges Schuldenproblem mit einem Unterschied zu Amerika. Wir haben nur das Schuldenproblem ohne Wachstumsperspektive. In Amerika kannst du zumindest sagen, das Land hat die letzten Jahre starkes Wachstum gezeigt. Es ist auch noch mal dazu in der Lage. Mhm. In Europa, weiß ich schon, außer der Nase läuft da nichts. Also wir haben zu wenig Wachstum. Schulden sind eine Sache, das ist ein Problem. Roman, wenn du, meine persönliche Meinung ist, dass das zentrale Problem fast aller wichtigen Volkswirtschaften der Welt, inklusive China, inklusive Japan, ist die außer Kontrolle geratene Staatsverschuldung. Also du musst wirklich die Schweiz als Insel der Glückseligen rausnehmen. Und darum musst du davon ausgehen, dass früher oder später die großen Währungen der westlichen und aber auch in Asien entwertet werden. Mhm. Nur wir wissen nicht, was früher oder später ist. Und von daher lohnt es sich nicht, darüber zu diskutieren. Was sich lohnt zu diskutieren ist, gibt es neben dieser Verschuldungsorgie, die sicher nicht gut ist, auch irgendein Zeichen von realwirtschaftlicher Dynamik? Und das hat Amerika, das hat Europa nicht.
Das ist aber hochinteressant, oder? Diese Staatsschulden, die jetzt einfach alle drauf losputtern. Führt das, so wie du das beschreibst, führt das in eine Katastrophe? Ich meine, du beschreibst das Problem ja auch relativ drastisch. Oder ist es dann am Ende doch nicht ganz so schlimm, wie man jetzt meinen könnte?
Wenn ich das wüsste. Katastrophe ist ein großes Wort. Was die meisten Menschen nicht wissen, Amerika hat das 20. Jahrhundert nennt man Amerikas Jahrhundert. Amerika hat das 20. Jahrhundert geprägt wie kein anderes Land auf der Welt. Wenn du aber den US-Dollar nimmst, was denkst du, was der US-Dollar von 1920 heute noch wert ist? 2%. 2% des Wertes, den der US-Dollar vor 100 Jahren hat, hat er heute noch. Und das ist ein Land, das die Weltkriege gewonnen und nicht verloren hat. Das ist ein Land, das durch riesiges Wirtschaftswachstum aufgefallen ist. Was wir Menschen nicht so richtig akzeptieren, ist, dass das Grundgesetz des Kapitalismus ist die Geldentwertung. So, und wenn du jetzt sagst, das muss in einer Katastrophe enden, dann heißt das, es gibt irgendwann einen Inflationsschock wie Deutschland, die im 20. Jahrhundert hatte, oder es gibt noch schlimmer einen deflatorischen Schock, also eine schwere Depression wie 1929 bis Mitte der 30er Jahre. Ich glaube viel eher, dass keines von den beiden passiert. Ich glaube, dass wir einfach weiter in einer Welt leben, in der der Euro, den du in der Hand hast, oder der Dollar, den du in der Hand hast, langsam aber sicher jedes Jahr ein kleines bisschen mehr entwertet wird. Das ist sozusagen keine Katastrophe, sondern du stirbst, ohne dass du es merkst. Mhm, mh. Und das ist, glaube ich, auch die Strategie, die dem zugrunde liegt, diese Staatsschulden dadurch zu lösen, dass sie schleichend entwertet werden. Und schleichende Entwertung heißt, dass das Zinsniveau unter dem nominalen Wirtschaftswachstum liegt. Und das ist zum Beispiel heute der Fall.
Und wie real ist dieses Problem eigentlich in Asien? Du hast jetzt auch von Asien vorhin gesprochen, dass das auch zunimmt, dass sich da diese Staatsverschuldung zuspitzt. Ist das
also insbesondere in China ist das Japan extrem stark. Mhm. Aber lassen wir Japan raus, das ist ein Sonderfall. Also es ist ein sehr kompliziertes Wirtschaftsland, das seit 30 Jahren riesige Staatsschulden aufgebaut hat. Und irgendwie aber auch überlebt, weil es halt eine leistungsfähige Wirtschaft hat. China finde ich da eigentlich spannender. Das Land, das in kürzester Zeit am stärksten gewachsen ist, hat trotzdem auch ein Verschuldungsproblem. Mhm. Wenn du es zynisch betrachtest, dann musst du wirklich sagen, dass jedes System auf der Welt, das ein Geldsystem hat, wie wir das haben, man nennt das ein Schuldgeldsystem, eigentlich auch ein Schuldenproblem hat. Und das Schuldgeldsystem heißt Schuldgeldsystem, weil Geld in unserer Volkswirtschaft wird nicht von der Zentralbank gedruckt, wie man das oftmals so liest oder hört, sondern es wird durch den Kreditvergabeprozess des Bankensystems aus dem Nichts geschöpft. Wir schöpfen unser Geld im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Nichts durch Schulden. Also das Geld, Roman, das du auf dem Konto hast, dem stehen die Schulden von irgendjemand anders gegenüber. Mhm. Und darum nennen wir unser Geldsystem ein Schuldgeldsystem. Und dieses Schuldgeldsystem hat einen riesigen Vorteil. Es ist ungeheuer flexibel, um Investitionen zu ermöglichen, aber es ist inhärent inflationär. Also es lebt von schleichender Inflation. Und das muss einfach jeder Sparer akzeptieren, dass das gesamte System, nicht nur durch Donald Trumps Bill oder die deutschen Staatsschulden, eigentlich eine Neigung zur Geldentwertung hat. Das ist ja die Idee hinter dem berühmten Papier der Bitcoin-Gründer, die gesagt haben, dieses Schuldgeldsystem ist inhärent inflationär, also kreiere ich eine neue Währung. Und diese neue Währung, die hat einfach nur 20 Millionen Coins. Mehr gibt es nicht. Und du kannst keine schöpfen aus dem Nichts. Schweizer Franken, Euro, Dollar werden aus dem Nichts geschöpft. Das muss man einfach akzeptieren. Und darum muss man auch immer davon ausgehen, dass am Ende des Tages jede Währung, die du heute in der Hand hast, systematisch entwertet wird. Mhm. Das ist sozusagen Teil des Systems. Und wenn die Staaten mehr Schulden machen, die Regierung, werden sie die Neigung haben, es schneller zu entwerten. Eine Katastrophe muss nicht unbedingt stattfinden. Was aber stattfinden wird, ist, dass dein Geld jedes Jahr ein bisschen weniger wert ist.
Und was würdest du entsprechend dem Privatanleger, was würdest du da raten in der aktuellen Situation mit unter Berücksichtigung der Weltlage, der Staatsschulden von Donald Trump, Unsicherheit, was ist da aktuell angezeigt?
Ich empfehle seit Jahren immer dasselbe, sehr langweilig. 50% des Vermögens sollte immer in Sachwerten, Aktien, Immobilien, also renditeabwerfenden Sachwerten investiert sein. 25% in Gold und 25% in Liquidität, weil man nie weiß, was morgen passiert. Mhm. Das ist so meine Grundeinstellung, weil ich sage, niemand ist in der Lage, dieses System zu schlagen. Mhm. Verstehst du? Du musst immer akzeptieren, das System ist größer als du selber. Das Einzige, was du machen kannst, ist, so gut wie möglich dein erarbeitetes, erspartes Vermögen zu beschützen. Und da, das ist eine uralte Faustformel, brauchst du immer Cash, weil du weißt nie, wofür du morgen Geld brauchst. Kann ein Unfall sein, kann sonst was sein. Du solltest immer 25% Gold haben, weil Gold ist eigentlich eine nicht verzinsliche Ersatzwährung. Und 50% eben in einem breit gestreuten Aktien, Immobilien, was auch immer. Das ist meine Empfehlung. Aber es gibt Also wenn das passiert, was du sagst, es gibt irgendwann eine Katastrophe, gibt es für den normalen Anleger keine Chance, sich dagegen komplett zu schützen. Aber du kannst dich so gut schützen, wie es geht. Weil, weißt du, wenn es regnet und du spannst den Regenschirm auf, weißt du, dass auch immer ein bisschen Wasser trotzdem auf dir landet. Aber du wirst nicht pitschnass. Und das ist der Sinn dieser Strategie. Sie ist nicht mehr als ein Regenschirm. Es wird, wenn es regnet, trotzdem nass, aber du wirst halt nicht komplett durchnässt.
Du hast jetzt mehrere Stichworte gegeben, die man auch auf Deutschland übertragen könnte. Staatsschulden, du hast auch schon diese Waffenaufrüstung genannt. Mit was für Gefühlen blickst du aktuell auf die Debatte in Deutschland? Stichwort Staatsschulden, Strompreise oder Stichwort Friedrich Merz?
Naja, was mich an Deutschland am meisten stört, ist weniger die Tatsache, dass Deutschland jetzt mal anfängt, Schulden zu machen, sondern was mich an Deutschland und an Friedrich Merz am meisten stört, im Gegensatz zu Donald Trump. Donald Trump macht genau das, was er seinen Wählern vor der Wahl gesagt hat. Wenn irgendeiner heute rumsitzt und sagt, oh, der böse Donald Trump, dann sag ich, dann guck dir deine Wahlreden aus dem Sommer letzten Jahres an. Alles, was er dort gesagt hat, macht er. Friedrich Merz ist sozusagen ja die Antithese dazu, weil Friedrich Merz macht überhaupt nichts von dem, was er vor einem Jahr gesagt hat. Er macht doch überhaupt nichts von dem, was er die letzten 10 Jahre gesagt hat. Das Lustige an Friedrich Merz ist, sein politischer Ziehvater ist Wolfgang Schäuble. Das ist der Mann, der Finanzminister war, als Friedrich Merz mehr oder weniger seine Erfahrung in der sogenannten freien Wirtschaft als Lobbyist gemacht hat und der immer von diesem Kontakt zu Schäuble extrem profitiert hat. Und Wolfgang Schäuble ist der Vater der Schuldenbremse im Grundgesetz. Die hat er als Finanzminister durchgesetzt, eingeführt. Er war zutiefst davon überzeugt, dass außer Kontrolle gerierende Staatsschulden langfristig Gift für ein Land sind. Und sein politischer Ziehsohn, der Mann, der alle Jahre immer das Credo von Schäuble, den Kampf gegen Staatsschulden geführt hat, ist der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, der beabsichtigt, in den nächsten 4 Jahren so viel Schulden aufzunehmen wie noch nie eine Regierung in Deutschland zuvor. So, jetzt geht es mal nicht um die Frage, ist das gut oder schlecht? Es geht nur um die Frage, traust du dem Mann, wenn er dir morgen irgendwas sagt? Würdest du ihm trauen? Ich ja. nicht.
Ja.
Das Problem der deutschen Regierung ist, dass sie etwas macht, das völlig, also das Gegenteil von dem ist, was die Regierungspartei, insbesondere die CDU, noch vor einem halben Jahr als politisches Programm propagiert hat. Das ja. enttäuscht mich am meisten. Und das Zweite ist, Deutschland kannst du ganz einfach so zusammenfassen. Das Land lebt seit Jahren über seine Verhältnisse. Und zwar, weil seine Wirtschaftskraft schleichend abnimmt, also das Wachstum seit Jahren abnimmt. Die Deutschen geben für das Bürgergeld, von dem die Hälfte an Migranten geht, mehr aus bis jetzt als für Verteidigung. Und dieses Land entscheidet von einem Tag auf den anderen, oh, super, wir haben aber noch eine große Kreditlinie bei der Bank. Wir ändern nichts. Wir leben so weiter, jetzt machen wir einfach mehr Schulden. Ein Effekt der Merz'schen Politik wird auf jeden Fall sein, dass Deutschland in den nächsten 2-3 Jahren, das ist gar nicht zu verhindern, Wirtschaftswachstum zeigen wird. Aber dieses Wirtschaftswachstum wird nur durch Staatsschulden getrieben werden und nicht durch irgendwas anderes. Und darum muss ich sagen, ich halte die Politik der deutschen Bundesregierung für, um es gelinde zu sagen, für verantwortungslos und für inkompetent. Und zwar nicht, weil sie Schulden machen, das finde ich ist nicht das Problem, sondern weil sie eigentlich nichts anderes machen als Schulden machen. Sonst passiert nicht viel. Wenn mich etwas an Merz stört, ist, dass er wie viele andere Politiker, auch der englische Prime Minister Macron in Frankreich, sie wollen alle Weltpolitik machen. Sie wollen auf internationalen Kongressen auftauchen, die NATO verändern, G7-Gipfel aufsuchen, sich mit Putin auseinandersetzen, statt das zu tun, wofür sie zunächst einmal gewählt worden sind von den Bürgern ihres Landes, sich in erster Linie mal um den Wohlstand der Bürger ihres Landes zu kümmern. Sie sind alle inzwischen geopolitische Strategen geworden und das findet Merz toll. Die langweilige Arbeit, Deutschland zu sanieren, dazu hat er keine Lust, obwohl er das Gegenteil 10 Jahre lang behauptet hat. Da geht er einfach hin mit seinen neuen Freunden aus der SPD, die seit mehr oder weniger 25 Jahren das Land Schritt für Schritt ruinieren, geht einfach hin und sagen, wir machen mehr Schulden. Das ist nicht die Schulden, die mir die Sorgen machen. Es ist die Tatsache, dass Deutschland, außer dass es sagt, wir machen jetzt auf einmal ganz viel Schulden, kaum eine politische Antwort hat. Da ist Donald Trump weiter. Donald Trump dereguliert und macht the big beautiful bill. Deutschland macht nur the big beautiful bill. Genau. Ohne irgendwas anderes.
Genau das wollte ich eigentlich noch fragen. Was wäre da, womit müsste man diese Steuerschulden, womit müsste man die Schulden kombinieren in Deutschland, dass es eben auch wieder, dass wie in Amerika, wenn man für Amerika sagt, das kann zu einem Aufschwung führen, aber das sind die Amerikaner. Was müsste in Deutschland passieren? Womit müsste man das kombinieren? Mit was für einer Politik?
Deregulierung. Also wenn ich mit mittelständischen Unternehmern spreche, viele, die ihre Unternehmen inzwischen verkaufen und versuchen, das Land zu verlassen, dann ist das hauptsächlich nicht mal die Höhe der Steuern, sondern das Hauptproblem ist, dass das Land überbürokratisiert erstickt. Nehmen wir das einfachste Beispiel, das wir letzte Woche besprochen haben. In Europa ist Brüssel der Auffassung, zu entscheiden, welche Art Antrieb dein Auto in 10 Jahren haben soll. Die haben wahrlich, das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen, wie dumm man sein muss, ein Gesetz erlassen, dass ab 2035 nur noch Elektroautos gekauft werden dürfen. Egal, was du kaufen willst, Roman. Diese Auffassung des Staates, alles besser zu wissen als die Bürger und die Unternehmer, alles bis ins kleinste Detail regulieren zu wollen, das ist die Schwäche Europas. Nicht die Frage des Steuerniveaus, nicht mal die Frage der Staatsschulden, sondern diese Obsession, in dein Leben einzugreifen, bis in die letzte Hinterkommastelle zu entscheiden, was du zu tun und zu lassen hast. Das ist die Schwäche der europäischen Wirtschaft. Und da ist Amerika völlig anders. Und da geht Donald Trump sogar noch einen Schritt weiter. Amerika ist weniger bürokratisch als Europa. Und dann geht er noch hin und sagt, jetzt entbürokratisiere ich richtig. Und das ist seine Wette. Die Wette Donald Trumps ist, wenn ich Deregulierung und Zölle, das heißt für ihn auch einen abwertenden Dollar, mit meinem Steuerpaket, das er jetzt verabschiedet bekommen hat, verbinde, werde ich Aufschwung erzielen. Und weißt du, warum die das so schnell durchgeprügelt haben? Oh Mann, weißt du, warum das so wichtig war, das schnell zu machen? No. Die letzte große Steuersenkung hat er knapp ein Jahr, ja gut, ein Jahr, anderthalb Jahre vor der, nur ein halbes Jahr vor der Wahl, der Midterm-Wahl. Also nach 2 Jahren wird in Amerika das Parlament, mindestens das Repräsentantenhaus, neu gewählt und ein Teil des Senats. Und damals hat er ein halbes Jahr vor dieser Wahl sein erstes großes Steuergesetz verabschiedet. Der Wirtschaftsaufschwung durch dieses Steuergesetz ist aber erst lange nach der Midterm-Wahl entstanden, sodass seine Partei, die Republikaner, die Midterm-Wahl damals verloren haben. Und darum ist er jetzt hingegangen und hat gesagt, 4. Juli, 4. Juli, 4. Juli, weil er denkt an den November nächsten Jahres. Er spekuliert darauf, dass seine Politik dazu führt, dass es einen starken Wirtschaftsaufschwung im nächsten Jahr gibt. Weil die amerikanischen Wähler werden über ihn im November nächsten Jahres ein Zwischenurteil, also ein Zwischenzeugnis ausstellen. Und ich glaube, du musst davon ausgehen, dass dieses große Gesetz, das der Senat und das Repräsentantenhaus mit großen auch Widerständen in der eigenen Partei am Ende verabschiedet hat, ist das letzte große Gesetz, das Donald Trump verabschieden kann, bevor in einem Jahr wieder gewählt wird. Das ist seine Wette. Aber ich weiß nicht, ob die aufgeht. Aber ich weiß zumindest, dass seine Wette aus mehr besteht als nur Staatsschulden. Während Friedrich Merz' Politik besteht eigentlich nur aus Staatsschulden.
Um vielleicht noch mit einem letzten Thema zu schließen. Du hast eingangs die Insel der Glückseligkeit genannt, die Schweiz, die sich da von Europa abhebt. Was glaubst du, meine Kritiker würden in der Schweiz sagen, ja, man nähert sich da dieser EU in Riesenschritten an, der Staat greift auch immer mehr ins Leben der Bürger ein. Was würdest du sagen, was läuft da in der Schweiz noch besser? Warum ist das noch nicht so schlimm ausgeprägt wie in der EU, in Europa, das du eben beschrieben hast? Ist da eine Mentalität, die sich unterscheidet? Was ist da besser? Was läuft in der Schweiz noch besser?
Ja, also ich sage das jetzt wirklich als Außenstehender, also als Zugereister sozusagen. Was mir als Deutschen in all den Jahren immer wieder unheimlich auffällt ist und was ich so reizvoll an der Schweiz finde, ihr habt dafür gesorgt, dass eure Politiker nicht so viel Macht haben. Durch die direkte Demokratie habt ihr eigentlich eure Politiker am Gängel. Wenn die zu viel Unsinn anstellen, geht ihr einfach hin und sagt, so, jetzt machen wir mal einen Volksentscheid. Das ist ein Privileg, Roman, das außerhalb der Schweiz fast nirgendwo auf der Welt existiert. Und das ist auch der Grund, warum eure Politiker so EU-verliebt sind. Weil wenn du einmal so richtig eng mit Brüssel zusammenhängst, dann ist vorbei mit direkter Demokratie. Das wissen die wenigsten Menschen in Deutschland. Ich glaube, 70, 80% der Gesetze werden in Brüssel entschieden und vom deutschen Parlament nur noch durchgewunken. Und der Letzte, der in Deutschland gefragt wird, ist der Souverän, nämlich das Volk. Und darum ist die Schweiz und die EU, die sind einfach komplett inkompatibel. Die Schweiz kann nur eng mit der EU zusammen sein, wenn sie ihre direkte Demokratie abschafft. Das gesamte Modell der EU besteht darin, dass eine Gruppe von Eliten in Brüssel sagt, ich weiß es besser als du, Wähler. Bleib du einfach mal zu Hause, ich treffe die Entscheidung für dich. Ich sage das jetzt mal sogar fast neutral, kann ja sogar sein, dass es besser ist, dass die Leute gar nicht gefragt werden. Aber das ist das Grundorganisationsmodell der Europäischen Union. Das ist eine Bürokratie, die sich komplett verselbstständigt hat und die die Gesetze entscheidet, ohne dass es irgendeiner noch mitkriegt, geschweige denn noch darüber was zu sagen hat. Dürfen dann alle 4 Jahre mal wählen, aber es ist egal, wen sie wählen, es passiert immer dasselbe. Die Schweiz ist eine direkte Demokratie, in der die Bürger jederzeit in der Lage sind, der Politik die gelbe oder sogar die rote Karte zu zeigen. Das ist der Grund, warum die Schweiz anders ist. Ich würde den Schweizern raten, als Außenstehender, sofern mir das überhaupt zusteht, bitte gebt dieses Privileg, das euch auf der Welt und dieses Land einmalig macht, gebt das nicht leichtfertig weg.
Das ist natürlich super Schlusswort. Liebe Leni, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen. Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal bei Weltwoche Daily Spezial mit Schlagzeilen der Weltwirtschaft mit unserem Investor Leonard Fischer. Vielen Dank.